Es gibt ein neues Wirbelsäulenzentrum am Klinikum Traunstein und über das wollen wir heute Abend genauer sprechen im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und bei mir sind die Leiter des Wirbelsäulenzentrums, der Chefarzt der Unfallchirurgie Professor Kolja Gelse und der Chefarzt der Neurochirurgie Dr. Jens Rachinger. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema widmen, wollen wir die beiden Ärzte mal ein bisschen befragen. Herr Professor Gelse, wie sind Sie denn zu den Kliniken Südostbayern gekommen?
Ja, das war sozusagen letztendlich meine Wunschklinik. Ich bin aufgewachsen in Nordbayern, in Coburg, habe dann in Erlangen studiert und war auch viele Jahre an der Uniklinik in Erlangen leitender Oberarzt. Und ich habe mich schon immer in den Bergen sehr wohl gefühlt, mache gern in der Freizeit auch Sportarten in den Bergen, Mountainbiken, Wandern. Und da hat sich natürlich die Stelle hier in Traunstein angeboten. Und ich freue mich, dass es geklappt hat. Es ist eine anspruchsvolle Tätigkeit hier. Es ist schon auch mitunter anstrengend, auch manche Wochenenden sind anstrengend, aber insgesamt habe ich mich hier sehr gut eingelebt und fühle mich hier sehr wohl.
Was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Also ich persönlich mag in der im Bereich der Orthopädie-Unfallchirurgie sozusagen die Mischung zwischen Wissenschaft und Handwerk. Das heißt, wir müssen natürlich auch die molekular oder die einzelnen Abläufe im Körper fachlich beherrschen. Auf der anderen Seite sind wir ganz einfache Handwerker, die mit dem Schraubendreher und Säge arbeiten. Und dass man sozusagen auch am nächsten Tag nach vielleicht Ereignissen, die nicht ganz so gelaufen sind, dass man da auch mal wieder sich an verschiedenen Sachen erfreut und dass man die Motivation wiederfindet. Und ich denke mal, das ist der Grund, warum ich auch meine Arbeit gerne mache.
Was ist Ihr Lieblingsessen?
Ja, ganz unterschiedlich. Ich habe das ist ganz die bayerische Kost mag ich gerne, aber auch Thai, italienische Kost, Pizza, Pasta. Da habe ich rundum international.
Lieblingssport?
Ja, ich mache gerne Sport. Also wie gesagt in den Bergen Radfahren, Mountainbiken, gerne wandern, im Sommer auch gerne schwimmen. Ja, das sind so meine Freizeitaktivitäten.
Lieblingsbuch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit meinem Studium kaum mehr Zeit gehabt, ein literarisches Werk zu lesen. Wie gesagt, die Energie reicht gerade mal, um die Fachliteratur sich auf dem neuesten Stand zu halten. Mir fallen dann am Abend meistens die Augen zu, sodass ich da gar keine Zeit mehr habe, ein richtiges Buch zu lesen.
Und haben Sie ein Lebensmotto?
Da kann ich vielleicht meine Mutter zitieren, die sagt, auch wenn mal was nicht so gelaufen ist, wer weiß, für was das mal gut sein könnte. Und damit hat sie sehr oft recht gehabt.
Vielen Dank, Professor Gelse, für diese persönlichen Eindrücke. Dann ist jetzt der Dr. Rachinger an der Reihe. Von Ihnen würde ich auch gerne wissen, wie sind Sie denn nach Traunstein gekommen?
Ähnlich wie Professor Gelse kommen wir eigentlich beide aus Erlangen. Ulglicherweise sind ja beide auch Franken. Er aus Oberfranken, ich aus Mittelfranken. Und ich war, bevor ich hierher bin, ja 7 Jahre stellvertretender Direktor am Uniklinikum in Halle und danach 3 Jahre am Katharinenhospital in Stuttgart in der Neurochirurgie, auch stellvertretender Direktor. Und eigentlich ist es relativ einfach. Wir wollten eigentlich weg aus Stuttgart, weil es uns da nicht mehr so gut gefallen hat, überhaupt nicht mit dem Beruf assoziiert. Sondern eher mit anderen Dingen, die an der Großstadt einfach liegen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir da nicht alt werden wollen, sondern geschaut, wo es schöner ist. Und dann hat sich hier die Option ergeben und dann wurde man auch genommen und da sind wir recht zufrieden damit.
Und was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Also ich mag eigentlich 2 Sachen sehr gerne an meiner Arbeit. Das eine vielleicht jetzt, obwohl wir jetzt über Wirbelsäulenzentrum reden, hängt einfach mit dem Gehirn zusammen. Also wir begreifen uns ja jetzt schon natürlich auch als Wirbelsäulenchirurgen, aber in erster Linie schon letztlich auch als Hirnchirurgen. Und das Gehirn ist einfach das für mich faszinierendste Organ überhaupt. Und da operativ tätig zu sein, in Verbindung ja auch mit sehr viel Technik und technologischem Fortschritt verbunden, das ist für mich einfach schön und interessant und natürlich auch über jetzt über 20 Jahre immer noch ungemein herausfordernd, gerade wenn man sich eben im Wesentlichen auch mit Hirngefäß- und Schädelbasischirurgie beschäftigt. Also das ist was, was immer weiter faszinierend bleibt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist es natürlich auch ein Fach, in dem man Menschen auf eine ganz direkte Art durch sein manuelles Tun, das ist ähnlich wie bei Professor Gelse, wenn der den Knochen repariert, dann ist er wieder heil. Und wenn man das nicht tut, gibt es ganz arg große Probleme in der Zukunft. Und ähnlich ist es bei uns auch. Also man kann durch ein direktes Tun den Leuten schon sehr, sehr viel weiterhelfen.
Auch von Ihnen, wie würden Sie sich beschreiben in 3 Worten?
Ja, wenn Konjunktion auch zählen, würde ich sagen, hart, aber herzlich.
Ihr Lieblingsort in der Region?
Ich habe eigentlich viele Lieblingsorte, aber einer, den ich gern verraten kann, das ist der bei mir daheim auf der Terrasse mit bisschen Blick auf die Berge.
Und Ihr Lieblingssport?
Skifahren.
Und zu guter Letzt haben Sie auch ein Lebensmotto?
Nicht ablenken lassen.
Vielen Dank, die Herren, dass wir Sie auch ein bisschen persönlich kennenlernen durften. Dann kommen wir jetzt zum neuen Wirbelsäulenzentrum am Klinikum Traunstein. Herr Professor Gelse, was genau ist denn das so ein Zentrum?
Also das Ziel war, dass wir den großen Schwerpunkt des Klinikum Traunsteins, die Wirbelsäuleneingriffe, auch nach außen transportieren. Das Klinikum Traunstein weist eine sehr hohe Anzahl an Wirbelsäulenoperationen auf. Und die Idee war, das als Wirbelsäulenzentrum nach außen auch darzustellen. Ein Wirbelsäulenzentrum zeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus. Es sind in der Regel sehr große Kliniken mit einem sehr großen Spektrum an unterschiedlichen Wirbelsäuleneingriffen und auch einer entsprechenden hohen Fallzahl an Wirbelsäuleneingriffen. Natürlich muss die Infrastruktur auch entsprechend vorhanden sein. Das heißt, die operative Ausstattung, die Ausstattung der Operationssäle und auch entsprechendes Personal, das Tag und Nacht auch verfügbar sein muss. Und das Neue ist ja jetzt, dass Traunstein, das Klinikum Traunstein als Wirbelsäulen-Spezialzentrum zertifiziert worden ist. Und für den Zertifizierungsprozess müssen bestimmte Merkmale eben vorgezeigt werden. Das heißt, natürlich die bestimmten Fallzahlen müssen erreicht werden, die Eingriffsschweren müssen sozusagen das komplette Spektrum, als Spezialzentrum muss man das komplette Spektrum auch abdecken. Die OP-Techniken und die OP-Instrumentarien müssen vorgehalten werden. Und das sind bestimmte Kriterien, die von der Zertifizierungsstelle, in dem Fall von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft, vorgegeben werden. Und diese Merkmale, diese Kriterien müssen erfüllt werden. Und wir in Traunstein konnten diese Kriterien erfolgreich erfüllen.
Und wie darf ich mir so eine Zertifizierung in der Praxis vorstellen?
Ja, der Zertifizierungsvorgang ist ein relativ komplexer Prozess. Im Vorfeld muss man Vorarbeit leisten. Man muss die Eingriffe und die verschiedenen artenartigen Eingriffe strukturiert erfassen, muss die Anzahlen, die Eingriffsschwere erfassen, muss es tabellarisch aufarbeiten, in verschiedene Gruppierungen fassen. Das leitet man dann als Vorabinformation der Zertifizierungsstelle weiter. Die prüfen dann das, auch ob die Infrastruktur der Klinik ausreicht, ob alles vorhanden ist. Und dann kommt in der Tat ein Auditor, so nennt sich da. Diese Person kommt dann persönlich vorbei. Manchmal ist eine oder manchmal sind es 2 Personen, die dann sozusagen vor Ort die einzelnen Strukturmerkmale und sozusagen die Einrichtung prüfen und bewerten. Und wenn die dann auch das abschließende Audit positiv ausfällt, dann darf man dieses Zertifikat in die Hände nehmen.
Wie oft gibt es denn solche Wirbelsäulenzentren in Deutschland?
Naja, es ist so, die Wirbelsäulenspezialzentrum, das ist schon eine höhere Auszeichnung. Es ist so, dass etwas über 50 Kliniken in ganz Deutschland dieses Zertifikat haben oder ein vergleichbares Zertifikat haben. Im südostbayerischen Raum gab es bislang noch keine Klinik, sodass wir die erste in dieser Region sind. Also beispielsweise die nächste Klinik, die eine vergleichbare Zertifizierungsstufe erreicht hat, wäre eben die Uniklinik in München.
Welche Vorteile bietet so ein Zentrum den Patienten?
Also das primäre Ziel ist ja bei so einer Zertifizierung grundsätzlich, dass man die Versorgungsqualität für den Patienten maximiert und optimiert. Und das sind die ganzen Kriterien, die ganzen Merkmale, die da als Voraussetzung dienen. Letztendlich dienen die dazu, dass der Patient besser versorgt wird. Und daher, das macht zwar, ist zwar sehr hoher Aufwand, aber letztendlich unterm Strich profitiert der Patient. Das sind nicht nur die Strukturmerkmale, die man vorweisen muss, sondern auch, was natürlich auch eine große Rolle spielt bei so einer Zertifizierung, ist die Analyse der Ergebnisqualität. Das heißt, dass man die Therapien, die Operationen, die man gemacht hat, auch erfasst, die archiviert, im Register führt und auch kritisch prüft, auch Fallkonferenzen, M&N-Konferenzen macht und sozusagen die Ergebnisqualität auch monitort. Und unterm Strich ist das primäre Ziel, dass dann die Versorgung für den Patienten maximiert und optimiert wird.
Wie sieht denn so eine Konferenz aus? Also wer kommt da zusammen?
Also die so interdisziplinäre, also der große Vorteil oder der große Punkt ist ja die Förderung der interdisziplinären Behandlung, dass sozusagen Spezialisten ihr Know-how, ihre Expertise bündeln und sozusagen das den Patienten nicht nur von einer Fachabteilung profitiert, sondern auch von der Expertise von verschiedenen Abteilungen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Wirbelsäulenzentrum. In der Klinik gibt es noch zahlreiche andere Zentrenbildungen, beispielsweise Onkologische Zentrum, Endoprothetikzentrum, Alterstraumazentrum, wo verschiedene Fachbereiche ihre Expertise bündeln. Und es gibt ganz verschiedene Konferenzen, einfach Fallkonferenzen, Röntgenbesprechungen, Tumorkonferenzen. Das ist ganz vielschichtig. Das gibt die unterschiedlichen Konferenzen. Und letztendlich das primäre Ziel ist, dass man einfach, dass die unterschiedlichen Fachabteilungen ihre Erfahrungen und ihr Wissen dann in so einer Sitzung austauschen.
Und dann hat der Patient die Meinungen aller Fachrichtungen und kann optimal versorgt werden, oder?
Genau, natürlich, man muss nicht immer der gleichen Meinung sein. Das ist durchaus, gerade in der Wirbelsäulenchirurgie gibt es verschiedene Konzepte, verschiedene Schulen. Manche Operateure tendieren eher wollen die Wirbelsäule eher stabiler machen, die anderen wollen eher die Flexibilität erhalten. Beides hat Vor- und Nachteile. Letztendlich muss man immer, das kann man nicht so pauschal sagen, man muss den Patienten persönlich auch das auch mit dem Patienten persönlich auch besprechen, zu welcher Therapie er mehr neigt. Und das ist eben der Sinn, dass man eben verschiedene Fälle einfach diskutiert.
So viel erstmal zum neuen Wirbelsäulenzentrum in Traunstein. Sprechen wir darüber, was da behandelt wird, und beginnen wir das mal ganz generell. Dr. Rachinger, was ist denn die Wirbelsäule und wofür ist die denn zuständig im Körper?
Also die Wirbelsäule macht einiges. In erster Linie ermöglicht sie uns jetzt auch den aufrechten Gang. Ich werde es einfach halten. Im Großen und Ganzen teilen wir die Wirbelsäule in drei Teile ein. In eine Halswirbelsäule, eine Brustwirbelsäule und eine Lendenwirbelsäule. Jeder dieser Wirbelsäulenabschnitte hat einzelne Bestandteile, die wir letztlich als Wirbel bezeichnen. Die Halswirbelsäule hat 7 Wirbel, die Brustwirbelsäule 12 und die Lendenwirbelsäule 5 Wirbel. Im Groben gibt es dabei dann nochmal einen Wirbelkörper. Das ist der vordere Anteil des Wirbels. Das ist ein relativ solider Knochenblock, an den sich hinten der sogenannte Wirbelbogen anschließt. Und der Wirbelbogen zusammen mit der Rückseite des Wirbelkörpers bildet dann den Wirbelkanal, in dem sich bis etwa zur Höhe des ersten Lendenwirbelkörpers Rückenmark befindet und unterhalb des ersten Lendenwirbelkörpers dann noch dicke Nervenwurzelfasern, die dann immer zwischen zwei Wirbeln den Wirbelkanal verlassen und dann in die Extremität ziehen. Die obersten zwei Wirbel, also die obersten zwei Halswirbel, die sind ein bisschen was Besonderes. Die nennt man Atlas und Axis, und an denen ist unser Kopf befestigt und die sorgen auch für die Beweglichkeit unseres Kopfes.
Welche Erkrankungen der Wirbelsäule gibt es denn?
Genau, es gibt zahlreiche Erkrankungen, deswegen braucht es eben auch Wirbelsäulenzentren. Wir teilen die grob in unterschiedliche Pathologien, also Erkrankungszustände ein, und zwar zum einen die sogenannten Verschleißerkrankungen, jetzt als Fremdwort die degenerativen Erkrankungen, die man im weiteren Sinne als altersbedingte Erscheinungen werten kann. Zum zweiten gibt es natürlich Tumorerkrankungen, wobei wir hier nicht immer von bösartigen Tumoren sprechen müssen. Hier gibt es durchaus auch gutartige, und jetzt gerade als Neurochirurg kann ich sagen, dass die Tumore, die jetzt das Rückenmark im engeren Sinne betreffen, sehr häufig gutartiger Natur sind. Und natürlich gibt es auch Absiedelungen leider von bösartigen Erkrankungen, die dann die knöcherne Struktur der Wirbelsäule schwächen und wo dann häufig tatsächlich auch eine Stabilisierung notwendig ist. Zum Dritten, wie letztlich an jedem Körpergewebe, gibt es auch an der Wirbelsäule Entzündungen. Wenn ein Bakterium daherkommt, sich festsetzt, vermehrt, kann es eine Eiterbildung geben. Das kann sehr schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen, die auch sehr häufig operativ zu behandeln sind, auch sehr häufig sehr langwierig zu behandeln sind und auch häufig auch schon Patienten betreffen, die unter anderen Erkrankungen zu leiden haben. Dann das Spezialgebiet jetzt von Herrn Professor Gell sind natürlich auch die Unfälle hier in der Region. Ein sehr bedeutendes Thema, Radunfälle, Autounfälle, aber auch Stürze aus beträchtlichen Höhen, sei es jetzt beim Gleitschirmfliegen, beim Wandern und Ähnlichem. Und als dritte, vielleicht jetzt so für den Hörer exotischste Gruppe, die Fehlstellungen der Wirbelsäule, die angeborener Natur sein können. Also wir reden dann in erster Linie von Achsabweichungen der Wirbelsäule in einer der Achsen, also entweder in der Seitachse oder eben eine Rotationsabweichung oder in der Längsachse.
Können Sie alle Krankheiten, die Sie gerade genannt haben, in Traunstein behandeln?
Im Grunde genommen können wir hier alles behandeln. Das ist eben jetzt der Vorteil, wenn Sie zwei Abteilungen haben, die ein breites Spektrum aufweisen und auch einen Teil zumindest ihrer Schwerpunktbildung in der Wirbelsäulenchirurgie sehen, kann hier alles behandelt werden. Ja.
Was sind die häufigsten Erkrankungen der Wirbelsäule?
Die häufigsten Erkrankungen der Wirbelsäule, wenn man sich jetzt bundesweit anschaut, sind die sogenannten Verschleißerkrankungen, also die degenerativen Erkrankungen, die sich einstellen, weil im Laufe des Lebens die Gewebekomponenten der Wirbelsäule Verschleißerscheinungen unterliegen, Veränderungen unterliegen, die abhängig sind von äußeren Belastungen, wie zum Beispiel berufliche Tätigkeiten, aber auch Körpergewicht, Ausmaß von sportlichen Tätigkeiten und Ähnlichem. Und das, was jetzt gemeinhin am meisten bekannt ist, ist sicherlich der Bandscheibenvorfall, der nicht zu Unrecht am besten bekannt ist. Er ist halt nun mal auch relativ häufig. Warum ist er so häufig? Die Bandscheibe ist ein relativ schlecht durchblutetes und damit auch relativ schlecht ernährtes Gewebe und deswegen besonders anfällig für verschleißbedingte Veränderungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dennoch eben ein Gewebe, was hohen mechanischen Belastungen, insbesondere im Sitzen oder bei Hebetätigkeiten ausgesetzt ist, sodass es eben nicht selten dazu kommt, dass der äußere Faserring der Bandscheibe, der einen weicheren inneren Kern, den wir als Gallertkern bezeichnen, umhüllt, einreißt und dann ein Teil, häufig auch ein recht großer Teil dieses Gallertkerns, durch diesen eingerissenen Faserring austritt und in den Wirbelkanal eintritt. Und dieser Wirbelkanal ist eigentlich nur vorgesehen für Nerven und Nervenwasser. Und da hat das Bandscheibenmaterial im Grunde nichts verloren. Und wenn der eine gewisse Größe hat, dann kann es eben zum Druck beispielsweise auf Nervenwurzeln kommen. Je nachdem, welche Nervenwurzel dann betroffen ist und in welchem Ausmaß sie betroffen ist, kommt es dann zu Symptomen. Wenn wir jetzt zum Beispiel von den Bandscheibenvorfällen der Lendenwirbelsäule reden, sind die Schmerzen häufig natürlich im Bein und weisen dann auch häufig eine sehr charakteristische Schmerzausstrahlung ins Bein auf, die davon abhängt, welche Nervenwurzel betroffen ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel die fünfte Lendenwurzel anschauen, dann haben die Patienten in der Regel Schmerzen an der Außenseite des Beines, die dann in den Fußrücken ziehen und von da aus dann die große Zehe erreichen. Das ist jetzt der Fall, wo es in Anführungsstrichen nur zu Schmerzen kommt. Wenn der Nerv noch mehr beeinträchtigt wird, dann kann es natürlich auch zu funktionellen Beeinträchtigungen kommen, in den Bereichen, für die dieser Nerv eben zuständig ist. Und funktionelle Beeinträchtigung heißt jetzt in diesem Fall ein Taubheitsgefühl. Und wenn man es jetzt wieder auf die fünfte Lendenwurzel beziehen, wäre das Taubheitsgefühl genau da, wo es wehtut, nämlich an der Außenseite des Beines, am Fußrücken und an der Großzehe. Im nächsten Schritt kann es dann auch zu motorischen Einschränkungen, also zu Lähmungen, Kraftverlust im Bereich verschiedener Muskelgruppen kommen. Und auch hier wieder zurückkehrend zu unserem Beispiel, fünfte Lendenwurzel wäre das die Hebung der Großzehe und auch der Fußhebung. Genau, die Bandscheiben sind zu verstehen ähnlich einem Puffer, der zwischen zwei Wirbelkörpern eingefügt ist. Das ist ein Dämpfungselement quasi und trennt immer zwei Wirbelkörper voneinander.
Kann so ein Bandscheibenvorfall auch woanders auftreten?
Bandscheibenvorfälle können im Prinzip in jedem der Wirbelsäulenabschnitte auftreten, also Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Am häufigsten sind sie in der Tat im Bereich der Lendenwirbelsäule mit den eben genannten charakteristischen Beschwerden im Bereich der unteren Extremität. Am zweithäufigsten sehen wir sie in der Halswirbelsäule. Da haben wir dann natürlich nicht die Schmerzen streifenförmig im Bereich der unteren Extremität, sondern eben in den Armen mit entsprechenden Gefühlsstörungen oder auch Lähmungen der Arme, beispielsweise bei der Armbeugung oder Armstreckung. Und am seltensten haben wir symptomatische Bandscheibenvorfälle im Bereich der Brustwirbelsäule.
Was machen Sie dann, wenn die Patienten mit diesen Schmerzen zu Ihnen kommen?
Genau, am Anfang jeder Behandlung steht natürlich die Diagnostik, die sich zunächst mal auf eine ausführliche Befragung des Patienten stützt. Also wir fragen dann natürlich ganz konkret nach den Dingen, die ich jetzt bereits genannt hatte. Strahlschwerden bereiten und eher weniger über Operation nachdenken, wenn wir über eine recht kurze Beschwerdedauer reden. Also ein Bandscheibenvorfall, der seit 2, 3, 4 Wochen Beschwerden macht und keine neurologischen Ausfälle verursacht, wird in der Regel noch nicht als operativ zu behandeln angesehen. Da gibt es aber natürlich Ausnahmen, wenn die Beschwerden extrem stark sind, der Patient sich kaum noch rühren kann, stärkste Schmerzmittel braucht, dann ist es natürlich auch dann sinnvoll zu operieren und dann nicht sagen, nee, wir machen noch 6, 7 Wochen voll. Aber die grundsätzliche Regel ist, in Abwesenheit von bedeutsamen neurologischen Ausfallerscheinungen 6 Wochen konservativ und erst dann über Operationen nachdenken.
Kann oder könnte man so einen Bandscheibenvorfall vorbeugen?
Das ist ähnlich wie, wenn Sie mich fragen, können Sie im hohen Blutdruck vorbeugen? Dann wird Ihnen jeder sagen, ja, also kein Übergewicht, Sport treiben, nicht rauchen und das machen viele und haben trotzdem einen hohen Blutdruck. Und trotzdem ist, wenn Sie den Leuten den Tipp geben mit nicht rauchen und so weiter, ist der Tipp nicht falsch. Und ähnlich ist es bei Bandscheibenvorfällen. Ich würde Ihnen den Tipp geben, treiben Sie Sport, ernähren Sie sich gesund, schauen Sie, dass das Gewicht normal bleibt. Schauen Sie, dass Sie nicht zu viel einförmige Bewegungen und Belastungen auf Ihre Wirbelsäule bringen. Dann haben Sie vielleicht Ihr Risiko gesenkt, aber Sie können es nicht auf null reduzieren. Und wir sehen immer wieder, und im Übrigen auch gar nicht selten, junge, sportliche Patienten, die absolut normalgewichtig sind mit riesigen Bandscheibenvorfällen. Und der jüngste Patient, den ich am Bandscheibenvorfall operiert war, hatte, der war 6 Jahre alt.
Wie kommt es denn bei so jungen Menschen dazu?
Ja, wenn ich das wüsste. Es war jedenfalls kein Patient, der irgendein vererbliches Syndrom jetzt hätte. Es gibt ja vererbbare Weichgewebeerkrankungen, wo sowas mal vorkommen kann, wo vermehrt eben Probleme entstehen, auch mit Tumorbildung. So jemand weiß nicht, war ein ganz normales, gesundes Kind.
Gibt es denn noch andere Verschleißerkrankungen?
Im Zuge der immer älter werdenden Bevölkerung auch noch gehäuft ein anderes Krankheitsbild, was ebenfalls den degenerativen Prozessen zuzuordnen ist. Das ist eine Verengung des Wirbelkanals, wo es also nicht dazu kommt, dass ein isoliertes Stück Bandscheibe nach hinten sich bewegt, ungehörigerweise und dann auf einen Nerven drückt, sondern es liegt dann eine Verengung des gesamten Wirbelkanals vor, sodass in diesem Fall alle Nerven, die in diesem Segment im Wirbelkanal enthalten sind, betroffen sind. Das ist dann eine etwas andere klinische Situation. Es sind häufig Patienten, die in Ruhe beschwerdefrei sind, anders als beim Bandscheibenvorfall. Die Patienten haben in der Regel auch im Liegen keine Ruhe. Der Patient mit der Spinalkanalstenose schon. Bei diesen Patienten ist es dann so, die stehen auf, laufen los. Es geht dann eine Strecke X, die variiert zwischen 20 und sagen wir mal 500 Metern, ganz gut. Und dann geht es an mit Rückenschmerzen und Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen, und dann müssen sie stehen bleiben. Und wenn sie ein bisschen stehen geblieben sind oder sich hingesetzt haben, oder bei vielen Leuten ist es auch so, wenn sie den Rücken rund machen, dann gehen diese Beschwerden wieder weg, dann können sie wieder weiterlaufen. Das ist im Volksmund und in der Apothekenumschau auch als Schaufensterkrankheit bekannt, die in diesem Fall vom Rücken ausgeht. Auch die Kollegen der Kiefer-Chirurgie haben es damit letztlich zu tun, weil auch bei einer Verengung der Beinarterien kann ein ähnliches Bild entstehen. Was nicht immer im Übrigen ganz leicht abgrenzbar ist für uns von einer Ursache im Bereich des Wirbelkanals. Auch da kann man zunächst konservativ versuchen zu therapieren. Wobei man schon sagen muss, die Erfolge der konservativen Therapie bei der Spinalkanalstenose, wenn sie denn mal zu einer wirklich beeinträchtigenden Gehstreckenverkürzung geführt hat, ist eher weniger erfolgreich als beim Bandscheibenvorfall. Hier ist es doch nicht selten so, dass man den Patienten letztlich zu einer OP raten muss, die dann eben aus einer Erweiterung des Wirbelkanals besteht. Wobei es hier eben aber dann schon auch immer darauf ankommt, wirklich zu sehen, was sind die Beschwerden, die wirklich von der Verengung kommen, und was sind eben Beschwerden, die von anderen verschleißbedingten Veränderungen kommen, wie zum Beispiel an den kleinen Wirbelgelenken oder eben auch von der Muskulatur oder von der Verbindung Beckenwirbelsäule, Iliosakralgelenk, die sie natürlich mit einer OP überhaupt nicht adressieren können. Und das ist eben oft das häufig Schwierige bei der Behandlung der degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, zu entscheiden, was kann ich eigentlich wegoperieren und was kann ich nicht wegoperieren.
Was sind denn eher seltene Erkrankungen der Wirbelsäule, für die Sie als Neurochirurg zuständig sind?
Ja, über die Frage freue ich mich jetzt. Also was eine Domäne letztendlich der Neurochirurgie ist, weil es da eben auch sehr eng an die Nerven rangeht und auch ans Rückenmark, das sind Tumore, die innerhalb der sogenannten harten Hirnhaut wachsen. Dazu ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass das Gehirn, auch das komplette Rückenmark und die sich im unteren Bereich der Wirbelsäule im Wirbelkanal befindlichen Nerven, alle von einer relativ derben, harten Haut umgeben sind, die wir als harte Hirnhaut bezeichnen. Und alles, was sich innerhalb des Raumes der harten Hirnhaut abspielt, ist letztlich ein Gebiet, auf dem sich die Neurochirurgen bewegen. Und tatsächlich gibt es eben auch Tumoren, die innerhalb dieser harten Hirnhaut wachsen, die meistens gutartig sind, glücklicherweise, aber natürlich dennoch sehr schnell auch Symptome bereiten können, weil sie eben aufs Rückenmark drücken und es ganz erheblich verlagern und komprimieren können. Oder wenn es eben weiter unten in der Wirbelsäule ist, dann drückt es eben ja nicht mehr aufs Rückenmark, sondern auf die einzelnen Nervenfasern. Und dann gibt es entsprechende Beschwerden, die im Gegensatz jetzt zu den genannten degenerativen Erkrankungen nicht primär schmerzhafter Natur sind, sondern da reden wir dann recht schnell über neurologische Ausfallerscheinungen wie Blasenmastdarmstörungen, Gangstörungen, Gleichgewichtsstörungen. Und da gibt es dann letztendlich auch keine großen Therapieoptionen, wie jetzt konservative mit Medikamenten oder auch Bestrahlung, sondern da ist die operative Therapie dann die Therapie der Wahl. Da muss man sich dann einen Zugang zum Rückenmark, nehme ich jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel im Bereich der Brustwirbelsäule, das sind diese Tumoren mit am häufigsten, schaffen. Das gelingt in der Regel von hinten über den Rücken, aber man muss natürlich Teile des Wirbelbogens entfernen, schaut dann auf diesen Schlauch, der aus der harten Hirnhaut besteht, eröffnet den. Das geschieht alles unter dem Operationsmikroskop mit feinsten Instrumenten und kann dann den Tumor darstellen und ihn dann vom Rückenmark abpräparieren. In der Regel, nachdem man ihn zuvor von innen heraus verkleinert hat, wofür uns hier in Traunstein auch die geeigneten, besten Werkzeuge, wie zum Beispiel ein sogenanntes Ultraschallabsaugungsgerät, zur Verfügung stehen. In der Regel können diese Tumoren vollständig entfernt werden, sind in der Regel eben auch Gott sei Dank gutartig und sehr häufig bilden sich dann auch die vor der Operation bestehenden neurologischen Ausfallerscheinungen vollständig wieder zurück, sodass die Prognose dieser Erkrankungen insgesamt sehr, sehr gut ist.
Das heißt, Sie operieren und dann ist alles wieder gut?
Ja, in der Regel sollte das so laufen und in der Regel läuft es bei diesen Tumoren auch tatsächlich. Wir sehen im Wesentlichen zwei Tumorarten. Das eine sind die sogenannten Meningiome, die gehen von der Hirnhaut selber aus. Und zum Zweiten sehen wir Neurinome, man kann auch Schwannome dazu sagen, die gehen von den Hüllzellen der Nerven aus. Bei den Meningiomen, muss ich Ihnen traurigerweise sagen, kriegen das hauptsächlich Frauen, viermal häufiger als Männer etwa. Da gibt es eine gewisse Hormonabhängigkeit, aber letztendlich, warum sie das genau kriegen, das weiß man nicht. Bei den Neurinomen ist es ähnlich. Es gibt erblich oder vererbbare Erkrankungen, wo sehr gehäuft solche Neurinome auftreten. Wenn das aber nicht vorliegt, dann sind es sporadisch auftretende Tumoren, die jetzt nicht zum Beispiel einer bestimmten Lebensweise oder bestimmten Risikofaktoren zuzuordnen sind. Vereinfacht gesagt, kriegen Sie das oder Sie kriegen es nicht. Und wenn Sie eine Frau sind, kriegen Sie es halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als wenn Sie ein Mann sind, wenn wir über Meningiome reden. Insgesamt ist es was relativ Seltenes allerdings.
Kommen wir jetzt noch zu den Wirbelsäulenerkrankungen, für die Sie in der Unfallchirurgie zuständig sind, Professor Gilse.
Ja, das Klinikum Traunstein ist ja Standort des Rettungshubschraubers Christoph 14. Und dadurch ist Traunstein natürlich mit einer enorm hohen Zahl an Schwerstverletzten auch konfrontiert. Wir befinden uns in der Region in der Top 10 von den großen Kliniken in Deutschland, was die Versorgung von Schwerstverletzten angeht. Wir haben über 230 Schwerstverletzte letztes Jahr hier in Traunstein versorgt. Man kann schon fast sagen, jeden Tag ein Schwerstverletzter. Dazu kommen natürlich noch die ganzen Bagatellverletzungen und leicht verletzten Patienten. Wir haben da durch diese Konstellation, dass wir ein großes Einzugsgebiet aus dem Voralpenraum und auch durchaus schon auch die Alpenregionen, auch Österreich teilweise, haben wir ein großes Einzugsgebiet, was Sport- und Freizeitunfälle angeht. Natürlich auch Verkehrsunfälle und natürlich auch die Arbeitsunfälle, gerade auch im Bereich der Landwirtschaft passiert ja sehr viel, sodass wir hier in Traunstein mit einer hohen Zahl an Wirbelsäulenverletzten Patienten konfrontiert sind. Die Verletzungstypen unterscheiden sich natürlich so ein bisschen vom Verletzungsmechanismus. Klassiker sind immer so die Gleitschirmabstürze, die durchaus oft auch glimpflich abgehen und die Patienten doch mit Blessuren davonkommen. Aber manchmal ziehen die sich eben wirklich auch schwere Verletzungen zu und die Wirbelsäule ist da eben auch sehr häufig auch mit beteiligt.
Das ist ja auf jeden Fall schön zu hören. Was ist denn bei solchen Unfällen der Vorteil, wenn ich bei Ihnen im Wirbelsäulenzentrum lande?
Verletzungen der Wirbelsäule werden ja auch, es gibt bestimmte Klassifikationen, welcher Verletzungstyp einer der Wirbelsäule vorliegt. Das gibt die banalen Stauchungsverletzungen, wenn man beim Schlittenfahren über einen Huppel drüber fährt und staucht sich die Wirbelsäule, kann auch mal was passieren. Dann gibt es diese Scherverletzungen oder Torsionsverletzungen, wenn man zum Beispiel beim Motorradfahren gegen einen Baum oder gegen ein Verkehrsschild schlittert, da kann es schon mal, das sind dann vor allem die ganz schweren Verletzungen, weil die Scherverletzungen und Verletzungen dann oftmals auch durchaus mit Folgeschäden einhergehen. Letztendlich sind wir in Traunstein gewappnet für alle Arten von Verletzungen. Wie gesagt, zum Glück sind ja die schwersten Wirbelsäulenverletzungen nicht so häufig. Aber dennoch sind wir hier vorbereitet für alle Verletzungen und können die auch rund um die Uhr, auch nachts um drei, hier an jedem Tage versorgen.
Wie sehen diese standardisierten Verfahren aus?
Das ist sehr vielschichtig. Wir orientieren uns natürlich an den Leitlinien der Fachgesellschaften, die Therapieregimes, die entwickeln sich auch mit der fortschreitenden Technologie immer weiter. Stichwort minimalinvasive Verfahren, wo man früher die Wirbelsäule weit aufmachen musste, reichen heutzutage mitunter nur kleine Hautschnitte aus, auch für die Versorgung der vorderen Säule, auch thorakoskopisch, endoskopische Versorgungen. Also das Stichwort der minimalinvasiven Versorgung ist eigentlich momentan das Maß der Dinge, wobei man natürlich auch die klassischen Verfahren, auch wenn man zum Beispiel den hinteren, den Rückenmarkskanal freilegen muss, muss man natürlich auch die klassischen Techniken auch beherrschen.
Minimalinvasiv, das bedeutet dann genau was?
Ja, das sieht so aus, dass man sozusagen die Wirbelsäule, beispielsweise wenn es ein Kompressionsbruch ist, den man ja wieder aufrichten möchte, kann man sozusagen über nur ganz kleine Hautschnitte, die vielleicht nur 1 oder 2 Zentimeter groß sind, da die sogenannten Pedikelschrauben, das sind Schrauben, die dann in den Wirbelkörper reingehen, einbringen kann und dann unter der Haut die Längsstangen, die ja aus Titan sind, einschiebt. Und mit bestimmten Instrumentalien kann man dann die Wirbelsäule, ja, die Knickbildung der Wirbelsäule wieder aufrichten. Das ist sozusagen in der Unfallversorgung mittlerweile Standard. Wir hatten ja jetzt auch den Schwerpunkt auf die schweren Verletzungen. Der große Teil, mit dem wir uns auch tagtäglich beschäftigen, sind ja nicht die Motorradfahrer und nicht die jungen Gleitschirmflieger. Das tägliche Brot sind auch, was auch immer zunehmend wichtiger wird, die Alterstraumatologie. Die Bevölkerung erreicht ein immer höheres Alter. Stichwort Osteoporose, der Knochen wird brüchiger, sodass wir zunehmend in so einem Ausmaß auch mit sogenannten osteoporotischen Frakturen konfrontiert sind. Auch da, diese Verletzungen muss man oft nicht operativ behandeln. Man kann das physiotherapeutisch mit Orthesen oder über Schmerztherapie behandeln. Allerdings, auch hier gibt es mit neuen Techniken auch minimalinvasive Verfahren, wo man auch hochbetagte Patienten im Rahmen einer Kurznarkose behandeln kann. Und das große Ziel, gerade im Bereich der Alterstraumatologie, ist ja, dass die frühe Mobilisation, ein Patient sollte nicht mehr schmerzbedingt im Bett verbleiben, sondern man riskiert die Operation, natürlich unter guter Vorbereitung, und kann dann mit speziellen Operationsverfahren den Patienten behandeln, dass er idealerweise am nächsten Tag wieder mobilisiert werden kann und laufen kann.
Sie haben die Physiotherapeuten auch mit angesprochen. Sind die denn dann auch immer gleich mit dabei in diesen Konferenzen im Wirbelsäulenzentrum oder wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, also wir arbeiten sehr eng mit unseren Physiotherapeuten zusammen. Die sind bei der Frühvisite immer dabei. Es besteht dann immer ein direkter Kontakt. Natürlich direkt am Unfalltag spielen die jetzt noch nicht so die Rolle, aber postoperativ sind die ganz entscheidend für die Mobilisation des Patienten, für Muskelaufbau, für Haltung, für Gangschule und natürlich auch zur Motivation, dann für die Sekundärprophylaxe, dass auch Rückenschule, Kräftigung der Rumpfmuskulatur, dass die Patienten dann auch entsprechend geschult werden, dass auch langfristig die Patienten möglichst beschwerdefrei sind.
Dann haben wir vorher auch angesprochen, dass es noch Fehlstellungen der Wirbelsäule gibt. Was genau ist das und wie kommt es dazu?
Ja gut, man kann es grob unterteilen in angeborene und erworbene Fehlstellungen. Angeborene Fehlstellungen, beispielsweise die Seitabweichungen, die sogenannten Skoliosen. Das ist der Bereich, der vor allem in der Kinderorthopädie eine große Rolle spielt. Aber viele Fehlstellungen sind auch angeboren, sind auch erworben. Beispielsweise eben durch Unfallverletzungen. Es kann auch mal sein, dass bestimmte Verletzungen mal ohne Operation behandelt wurden und es hat sich dann ein Wirbelkörper, der normalerweise so eine viereckige Struktur hat, dass der sich dann zu einem Keil oder Trapez ausgebildet hat und dann kommt es zu einer Knickbildung. Und diese Knickbildung kann auch mal zu einer Seitabweichung führen und dann kann man dann eben über spezielle operative Verfahren auch die Wirbelsäule wieder aufrichten und gerade Ja, man kann natürlich schauen, man kann durch Muskelaufbau, spezielles Muskeltraining auch Fehlstellungen schon adressieren. Stichwort Hohlkreuz. Hohlkreuz bedeutet, ja, dass man beispielsweise beim Hohlkreuz das die Bauchmuskulatur trainieren sollte, die Hüftbeuger dehnen sollte. Da kann man schon auch, also so nicht operativ, auch da gibt es sehr viele Optionen, die man auch nicht operativ unbedingt vorher ausreizen sollte. Also das in der Unfallchirurgie sind es ja meistens segmental, also betrifft die Fehlstellung meistens ein oder zwei Segmente der Wirbelsäule, beispielsweise ein verformter Wirbelkörper. Die kann man in der Regel komplett beheben, wobei man danach natürlich sich bewusst sein muss, dass diese zwei Bewegungssegmente dann zwar gerade sind, aber natürlich versteift sind. Leider kann man eine Bandscheibe, das natürliche Faserknorpelgewebe der Bandscheibe, nicht wieder herzaubern. In der Unfallchirurgie oder Orthopädie verwendet man dann meistens Stabilisierungsverfahren oder Versteifungsverfahren. Es gibt natürlich auch künstliche Bandscheiben, die sind aber eher, werden eher im Bereich der Verschleißerkrankungen oder degenerativen Erkrankungen angewendet.
Vielen Dank an die Leiter des neuen Wirbelsäulenzentrums am Klinikum Traunstein, der Chefarzt der Unfallchirurgie, Professor Kolja Gelse, und der Chefarzt der Neurochirurgie, Dr. Jens Rachinger. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Einen schönen Donnerstagabend noch.